Vor zwei Jahren hat das Zeitungsinserat im Oberengadin hohe Wellen geschlagen. In einem offenen Brief hat Ladina Christoffel über ihre Kündigung und später Freistellung als Chefärztin von der Frauenklinik im Spital Oberengadin informiert. Es ist um Probleme gegangen, die intern unter dem Deckel gehalten worden sind. Personalmangel, Überlastung, gefährdete Patientensicherheit. Später hat das Bündner Arbeitsinspektorat über 3000 Verstöße gegen das Arbeitsgesetz dokumentiert. Der Schritt an die Öffentlichkeit war ein Weckruf. Sichere Medizin braucht sichere Arbeitsbedingungen. Für ihren Mut, Missstände nicht länger hinzunehmen und für das Wohl von Patientinnen und Personal den eigenen Job zu opfern, ist Ladina Christoffel für den Prix Courage nominiert. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Ladina Christoffel und mein Kollege, der Journalist Daniel Benz, der ein Porträt über sie geschrieben hat. Hoi zusammen.
Hoi.
Hoi. Zum Einstieg habe ich eine Frage an euch, und zwar, wo ihr in den letzten Wochen mutig gewesen sind. Es können auch kleinere Sachen sein, es ist nicht riesig gewesen. Dani, willst du anfangen?
Ich bin generell nicht so ein Held, aber ich würde mal sagen, ich fahre jeden Tag mit dem Velo durch die Stadt Zürich, und das finde ich eigentlich recht mutig. Ich muss dazu auch noch sagen, ohne Helm, und das ist wahrscheinlich weniger heldenhaft.
Ist das Mut?
Nein, wahrscheinlich Dummheit vielleicht. Leichtsinn.
Ladina, fällt dir auch etwas ein?
Ja, ich würde sagen, meine Anreise hierher als Bündnerin mit dem Auto mit der GR-Nummer durch Zürich durch, habe ich also auch jetzt recht mutig gefunden.
Es gibt schlimmere Kantone, ich sage jetzt nicht, welche.
Yes.
In der heutigen Folge geht es um dein mutige Handeln, Ladina. Darüber reden wir gerade, aber zuerst wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar haben ja Engagement und Mut ganz viele verschiedene Facetten und wir steigen mit 5 Entweder-Oder-Fragen ein, die im weitesten Sinn mit dem zu tun haben. Du musst dich jeweils für eine Option entscheiden und am besten ganz spontan, aus dem Bauch raus. Ready?
Yes.
Würdest du eher eine Spinne anlangen oder vom 10-Meter-Brett springen?
Spinne anlangen.
Vor 100 Leuten Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Beides. 100 Leute Rede halten, wenn es über mein Thema ist, mache ich auch gerne.
Gut. Jemand aus einem reissenden Fluss retten oder aus einem brennenden Haus?
Ein reissenden Fluss retten.
Im Chef die Meinung sagen oder im Restaurant wegen schlechtem Essen reklamieren?
Im Chef die Meinung sagen.
Hast du ja eigentlich gemacht. Zu dem kommen wir dann noch. Eher durch eine enge Höhle kriechen oder über einen schmalen Gipfelgrat balancieren?
Über einen schmalen Gipfelgrat balancieren.
Kommen wir jetzt zu den prekären Arbeitsbedingungen am Spital Oberengadin. Du hast früher auf Missstände aufmerksam gemacht und im Mai 2023 deine Kündigung als Chefärztin eingereicht. Erinnerst du dich an den Moment, wo das passiert ist? Oder an irgendetwas, das dir gesagt hat, jetzt ist einfach genug, jetzt muss ich gehen?
Ja, ist natürlich nicht beim Einreichen der Kündigung gewesen, sondern der Entschluss ist natürlich vorgefallen. Und da hat es schon so Schlüsselmomente gegeben, wo ich mich natürlich immer noch daran erinnere, die ausschlaggebend waren für die Entscheidung.
Zum Beispiel kannst du einen nennen?
Ja, so Sitzungen, die nicht meinem Naturell entsprechen.
Mhm. Und ist der Kündigung schwer gefallen? Du bist ja gleich 8 Jahre dort angestellt gewesen.
Ja, sehr. Ich habe eigentlich keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Und zum Schutz von mir und zum Schutz der Frauenklinik und der Mitarbeiter war das der Weg gewesen, wo der einzige für mich gangbar war.
Du hast gesagt, du hast keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Zum Verstehen, wie es überhaupt so weit gekommen ist, fangen wir am besten ganz vorne an. Du hast als Ärztin an verschiedenen Spitälern in der Schweiz gearbeitet und bist 2015 als Spital Oberengadin gekommen. Was hat dich gereizt an dieser Stelle?
Also man muss sagen, man hat mich aufgesucht und motiviert, um meine Bewerbung einzureichen. Ich als Davoserin, wir gehen eigentlich nicht hinter den Flügeln arbeiten. Und ich habe dann auch gefunden, ja, das Spital Oberengadin, das ist dort hinten und so ein bisschen altmodisch. Und ja, bin dann das aber anschauen und es hat mich fasziniert. Also die Region von dem Hochalpinen, von den Bergen mit Gletscher, aber auch die Herausforderung im Gesundheitswesen, dass doch auch im Winter am Best zu sind. Dass man sich muss organisieren und die Vielsprachigkeit, nicht nur die Sprache selber, sondern auch die Mentalität vom Romanischen, vom Deutschen, vom Italienischen, von den Bündner Südteller, das hat mich schon fasziniert.
Und es war auch eine Herausforderung gewesen.
Klar.
Und du bist ja 8 Jahre geblieben, ich habe es gesagt, es hat dir also gefallen. Was sehr. Hast du in dieser Zeit so gemacht?
Also ich bin gerufen worden, um die Frauenklinik wieder aufzubauen. Sie hat nicht wirklich einen guten Ruf gehabt. Dort ist es eigentlich darum gegangen, zum Vertrauen zu geben, den Mitarbeitern und auch wieder der Frau Vertrauen der Patientinnen geben und nachher eine Standardisierung durchführen, dass das ein guter Betrieb wird. Und ich habe gedacht, das macht man so ein bisschen in 3 Jahren. Hat mich aber von Jahr zu Jahr mehr fasziniert. Es ist auch eine Innovation reingekommen. Wir konnten wirklich bewegen, ein lässiges Team. Und ja, da bin ich stolz auf die 8 Jahre. Das war lässig.
Du tönst sehr begeistert, aber irgendwann hat es ja dann gekippt. Also vor allem mit diesen Arbeitsbedingungen. Wann hat das angefangen? Wie hat sich das geäussert?
Man muss sagen, dass chronische Probleme natürlich da sind im Gesundheitswesen selber, vor allem in einem Regionalspital. Und die Arbeitsbedingungen, die gesetzlichen Vorgaben sind schwierig zum Einhalten in einem Peripheriespital, wo ein 7x24-Stunden- Betrieb hat. Und natürlich, von meinem Gebiet her, ist der Notfall-Kaiserschnitt so ein bisschen das Brutalste, das Fatalste für Arbeitszeiten, weil dort in die Einsatzzeiten 10 Minuten. Dort geht es um Leben und Tod von Mutter und Kind. Das sind 2 gesunde Individuen, wo es plötzlich kippen kann. Man kann das nicht voraussagen. Auch eine normale Geburt kann plötzlich in einem Notfall-Kaiserschnitt wenden. Und dann braucht man natürlich Manpower. Das heisst, du brauchst einen Anästhesist, Anästhesiepflege, einen Instrumentierenden im OPS, neben dem ganzen Gynäkolog, Hebamme, Kinderarzt und so weiter. Das heisst, diese Leute sind im sogenannten Bereitschaftsdienst. Und das ist sehr teuer. Dort braucht es Commitment auch von Mitarbeitern für moderne Arbeitsbedingungen. Und das hätte man gut können miteinander anschauen. Wir haben auch ein Projekt in den Weg geleitet, dass man miteinander in die Zukunft gehen kann, dass für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer eine gute Variante gibt. Das hat sich aber dann immer verschärft und wo ein Notfall-Kaiserschnitt nicht mehr guideline-konform durchgeführt werden kann, dann muss ich gehen.
Was heisst das nicht mehr guideline-konform, dass das Personal nicht verfügbar ist oder zu wenig Ruhezeit bekommen hat in der Zwischenzeit?
Ja, dass die Interventionszeiten von 10 Minuten nicht mehr so eingehalten worden sind, wie Guidelines empfehlen und wo ich auch richtig finde. Also das, auch wenn das wenige Mal im Jahr oder vielleicht gar nie passiert, sind wir ja froh, oder, wenn die Geburtshelfer so weise vorausschauen, dass man einen Notfall-Kaiserschnitt vielleicht sogar könnte umgehen. Aber wenn es dann so ist, dann muss man sich darauf verlassen können. Sonst, finde ich, muss man eine Gebärabteilung schliessen.
Und haben die Arbeitsbedingungen nur deine Station oder deine Abteilung betroffen oder ist das etwas, was im ganzen Spital ein Problem war?
Beides. Man muss natürlich sagen, dass Aufrechterhalten von diesen sogenannten Vorhalteleistungen, ob du einen Notfall-Kaiserschnitt machst oder nachher den Blinddarm oder was auch immer, ist ja das gleiche Team. Von dem her ist die Einsatzzeit für den Kaiserschnitt so kurz, dass wir eigentlich so ein bisschen die gefährlichsten sind. Und wir haben die Individuen, wie ich vorher schon gesagt habe, das sind Kunden, das sind eigentlich nicht Patienten per se, oder? Und die werden dann vielleicht zum Patient, Patientin. Von dem her, beides, mein Bereich von der Geburtshilfe ist der schwierigste.
Mhm. Und die Situation hat sich ja zugespitzt. Also aber ihr habt schon schwierige Bedingungen gehabt und die sind dann noch schwieriger geworden. Wie ist das passiert?
Also man hat dann gewisse Teams vom sogenannten Bereitschaftsdienst, das ist eben der Dienst, wo man 10 Minuten dort ist, zum Teil in der Pike tun. Und Pike ist 31 Minuten. Das ist spät.
Ja, ja. Und also man kann ja dann fast nichts mehr machen als Privatperson. Man muss eigentlich immer verfügbar sein als Ärztin oder als Angestellte. Und die Probleme, ich nehme an, die sind der Spitalleitung bekannt gewesen. Oder deinen Vorgesetzten, habt ihr das mal angesprochen, du und deine Kollegin?
Ja, sicher. Mehrmals. Also das sind mehrere Sitzungen, wo man hat müssen beweisen und aufzeigen. Und das finde ich wahnsinnig, wenn man muss Guideline beweisen. Also das ist einzuhalten, für das sind wir da. Und wenn ich als Chefin nicht mehr hinter der Guideline kann stehen oder sie nicht kann einhalten, dann, wie gesagt, dann bin ich nicht die richtige Person.
Das ist zu wenig ernst genommen worden, die Bedenken von euch?
Vielleicht. Ich glaube, die Finanzen sind da vor Guideline gestellt worden. Ganz klar, ich glaube nicht, dass jemand böswillig oder was auch immer für Gründe hat, um das Niveau einzuhalten. Das ist natürlich so, weil ein Bereitschaftsdienst in 10 Minuten, die sind Arbeitszeit. Und ein Picke ist ein Picke. Das ist natürlich ein wahnsinniger finanzieller Rucksack, sage ich mal, oder? Wenn gewisse Teams immer im Bereitschaftsdienst sind. Das ist der Killer.
Da braucht es einfach mehr Leute. Und eben, ihr habt auf das Problem hingewiesen, du und deine Kolleginnen, ihr habt euch gewehrt und irgendwann habt ihr euch dann auch zusammengeschlossen und habt eine Interessengemeinschaft gegründet. Kannst du von dem noch ein bisschen mehr erzählen?
Also meine Kündigung, oder was klar war, ich künde, ich gang, ich weiss noch nicht woher.
Das war 2023.
Korrekt. Im April ist der Entscheid getroffen. Und dann habe ich gefunden, das ist ja Wahnsinn, oder? Dass man darf Fachkompetenz, wo die Sprache redet, wo in der Region verankert ist, wo aus der Region ist, dass eine Institution, wenn ein Regionalspital Fachkompetenz verliert aufgrund von Faktoren, wo eigentlich für die Bevölkerung ist. Und dann habe ich gefunden, und ich bin ja nicht die Einzige, die das so gemacht hat. Dann habe ich gesagt, du, okay, wir, das ist nicht mehr unser Betrieb, aber wir wollen uns allgemein im Gesundheitswesen einsetzen, dass vor allem Chefärzte herstehen und sagen, wir brauchen Geld für die Vorhalteleistungen, um die Guideline einzuhalten. Und dann, ja, habe ich 2-3 Telefone gemacht und zack, am nächsten Tag haben wir einen IG gründen. Und das ist eigentlich unser Gedankengut gewesen, wo wir gesagt haben, ja, wie müsste es denn sein, oder wie müssen wir kommunizieren? Verbindliche Kommunikation, eine ehrliche Kommunikation, das Arbeitsgesetz einhalten, den Mitarbeiter fördern, ihn an Bord nehmen, miteinander, Arbeitgeber, Arbeitnehmer fürs Wohl unserer Patientinnen, dass wir Qualität und Sicherheit aufrechterhalten können. Und das war eigentlich der Kern gewesen. Und dort habe ich schon gemerkt, hey, cool, da kommt Power drin rein. Das ist,
wie viele Leute sind da gewesen?
Also erst 3 beim Gründen und dann haben wir Leute an Bord geholt, gefragt und in der ersten Woche sind wir dann 35 gewesen. Das hat mich ehrlich gesagt recht erstaunt, überfordert ist vielleicht das falsche Wort, überfordert organisatorisch, weil ich halt zuerst gedacht, ja, das ist jetzt eine WhatsApp-Gruppe, aber bei 35 habe ich gewusst, okay. Das braucht Struktur, das braucht Homepage, das braucht Aufgaben verteilen und so haben wir uns dran gemacht.
Und das alles noch neben eurem fordernden Job, also das stelle ich mir recht schwierig vor. Und ich finde aber, es ist gleich auch eine Bestärkung für dich, dass ja ihr ruft mit dieser IG und die Leute kommen gerade. Also das zeigt, dass es ein Problem gegeben hat.
Korrekt. Also eigentlich war es eben nicht Aufwand gewesen, weil endlich hat man etwas bewegen können. Endlich haben wir etwas für etwas machen und du bist plötzlich nicht mehr allein. Und schon das gibt dir unglaubliche Kraft und Bestätigung und eine Leichtigkeit. Und wo immer mehr gekommen sind, ich sehe das gleich und das ist ungut. Das ist schön.
Mhm. Und eben, da habt ihr eine Website gehabt, habt wahrscheinlich Sitzungen zusammen gehabt. Wie sind ihr denn vorgegangen? Wie hinter eure Forderungen an die Leitung trägt?
Also man muss dazu sagen, dass vorher, das ist fast ein halbes Jahr vorher gewesen, haben Assistenzärzte schon bei der Geschäftsleitung aufmerksam gemacht und Gespräche und Briefe, wo ganz viel bewegt hat. Und es ist so ein bisschen unguter Bewegung drin reingekommen, dass Mobilisation vielleicht nicht mehr konstruktiv gewesen wäre. Und das hat es meiner Meinung nach gegolten, um die Assistenzärzte abholen und sie drin hineinholen. Weil wir haben nie streiken, wir haben nie etwas Destruktives machen, wir wollen bewegen. Und das wollen wir immer noch. Wir wollen fürs Gute einstehen, wir wollen erklären, warum das Sinn macht, dass man 11 Stunden Ruhezeit einhält. Warum, dass das Gesetz auch da ist. Und somit sind natürlich am Anfang, wo wir die Assistenzärzte haben können abholen, gerade schon 35 drin gewesen und es ist weitergegangen. Und im ersten Monat haben wir den 100 gehabt. Also wow. Unglaubliche Power ist drin reingekommen.
Und dann sind wir an die Leitung Und wie hat die reagiert?
Ja, gell, die Leitung haben wir dann anders definiert, weil wir als Kaderpersonen sind ja schon zur Geschäftsleitung schon Monate vorher, wenn nicht schon Jahre. Und dann haben wir gesagt, gut, wer ist denn die Leitung? Also mit wem wollen wir reden? Und das sind eigentlich die Vertreter von unserer Bevölkerung, das ist unser Stiftungsrat. Und dann haben wir dem Stiftungsrat einen Brief geschrieben.
Und der geantwortet?
Nein.
Und dann?
Haben wir weiter gemolden. Dann haben wir gefunden, ja gut, Politiker scheinen ihre Pflicht nicht zu wahrnehmen und wir gelten vielleicht als Rabauzengruppen oder so. Und dann haben wir gefunden, ja gut, wir haben ja Meldestellen. Dann sind wir weitergegangen an Gesundheitsdepartement.
Also an Kanton, oder?
Korrekt, an 3 verschiedene Stellen.
Ich hänge da kurz ein, wir kommen nachher nochmal auf das zurück und fassen zusammen. Du hast 8 Jahre als Ärztin für das Spital Oberengadin gearbeitet und die Arbeitsbedingungen sind immer schlechter geworden in dieser Zeit. Du hast das früher thematisiert, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und hast 2023 die Interessengemeinschaft mitgegründet. Nur ein paar Wochen später hast du Kündigung eingereicht und bist freigestellt worden. Wie ist das begründet worden?
Also, es hat verschiedene Begründungen, schriftliche und mündliche.
Die haben sich unterschieden.
Klaro. Und die mündliche war Diskrepanzen zur operativen Führung. Und im schriftlichen ist dann so etwas gestanden wie, was auch nicht, Rabauzenbold, einfach schön auf Hochdeutsch übersetzt. Das spielt keine Rolle, weil bei einer Freistellung muss man auch keine Begründung angeben. Ich habe es so ein bisschen ungut gefunden, dass man zwischen mündlichen und schriftlichen so Diskrepanz hat.
Ja, noch speziell, dass es im Schriftlichen eigentlich deutlicher ist, oder?
Klaro.
Das ist eigentlich nicht so schlau. Und du bist mit dem dann, mit einem offenen Brief, an den gerade in der Post gegangen, also an die Öffentlichkeit. Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden?
Ja, gell, bei der Freistellung ist es so, du triffst ja deine Patientin im Tal.
Es ist ein kleines Tal, oder?
Genau.
Das ist noch wichtig.
Und die haben Operationstermine bei dir und Sprechstundentermine und die wissen von nichts. Also ich habe Frauen gesehen, die Operationstermine bei mir hatten, 4 Wochen später, und die haben von nichts gewusst. Und mir haben beim Freistellungsgespräch gesagt, die Operativführung kümmert sich um all das, weil das habe ich etwa 2-mal nachgefragt, was passiert mit den Patientinnen. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht so. Und wenn man angerufen hat ins Sekretariat, hat man auch nicht die Auskunft bekommen, wo jetzt die Christoffel ist. Und da habe ich gefunden, es ist ungut. Ich darf mich nicht verabschieden von meinem Team. Das ist im Freistellungsgespräch so gesagt worden. Also nach 8 Jahren habe ich niemandem dürfen Adieu sagen, niemandem dürfen sagen, warum. Und Patientinnen im Tal. Und dann habe ich mich entschieden, das geht nicht. Also ich habe auch eine Verpflichtung meinen Patientinnen gegenüber und vor allem auch meinem Team. Und ich empfinde das ungut, wenn man unwahr kommuniziert. Und dann darf ich kommunizieren, wie meine Ansicht der Dinge ist. Und dann habe ich nicht einen Brief gemacht, weil das kann eine Redaktion ändern. Ich habe ein Inserat.
Das ist gescheit.
Yes.
Super. Und hast dafür gezahlt,
genau,
dass genau deine Worte abgedruckt werden.
Genau.
Und kannst du noch mal zusammenfassen, was hast du jetzt so gesagt?
Habe ich einfach die Punkte aufgenommen, wo man mir auch so ein bisschen angeredet hat, warum ich was gemacht habe. Und dort habe ich auch entschieden, ich bin Ärztin, ich bin Bündnerin, ich will im Tal bleiben.
Und habe noch in die Augen schauen können. Oder?
Genau, und das habe ich dort natürlich auch gesagt, dass wahrscheinlich gibt es einen Weg für mich weiter im Tal. Habe ich dort natürlich nicht gewusst, wie, wo, was, wenn. Ja.
Und wie waren die Reaktionen gewesen?
Ich habe mich dann auch so ein bisschen zurückgezogen, gell? Das ist die Zeit, sage ich jetzt mal, wo es auch nicht so gut geht, also beschissen, ja, ehrlich gesagt. Und dann ist man auch nicht so im Tal unterwegs. Und somit habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich habe vielleicht einmal einen Leserbrief oder WhatsApp und so. Aber ich habe so im Tal die Dynamik nicht so mitbekommen.
Es hat eingeschlagen wie eine Bombe, kann man von außen sagen. Wir haben ja auch darüber berichtet, der Beobachter. Auch die Zeitung, dann gerade in der Post, die hat mit Angestellten noch geredet. Und viel, was vorher hinter verschlossenen Türen passiert ist, intern, die sind an die Öffentlichkeit gekommen. Wie hat das Spital auf das reagiert? Hast du das mitbekommen?
Vom Hörensagen. Und das ist natürlich nicht so gewollt, wenn man das in der Öffentlichkeit diskutiert. Das verstehe ich auch. Das haben auch gewisse aus der Bevölkerung nicht so gut gefunden. Das stimmt. Das ist für mich der einzig gangbare Weg, zu meiner Ansicht der Dinge zu sagen. Wie es intern reagiert hat, ist sicher nicht so gut aufgenommen worden. Ja.
Das Spital ist auch zu Wort gekommen in der Engadiner Post und die haben von einer breit orchestrierten Kampagne geredet von ihrer Interessengemeinschaft, von falschen Behauptungen, es sind Linien überschritten worden. Mich hat es gedacht, es ist sehr persönlich gegen dich als Person geschossen worden.
Ja, kann man so auffassen. Ich verstehe auch die Ansicht von Ihnen, dass man dem auch vielleicht den Kopf oder das Gesicht muss nehmen muss. Und ich bin ja auch beteiligt. Also, das ist klar. Linie überschritten habe ich, ist ganz klar, bewusst, nachdem ich alle Linien vorher eingehalten habe, würde ich mal sagen. Und wenn man als Mitarbeiter nicht mehr kritisch, und zwar fürs Wohl der Patientinnen, gell, es ist da nicht irgendwie um die Farbe von vorher gegangen oder so, sich kann äussern, dann
muss man sich Gehör verschaffen.
Ja, das ist nicht mehr das Biotop, das ich schwimmen will.
Ja. Du hast dich zurückgezogen. In dieser Zeit ist die Situation aber nicht besser geworden am Spital. Der Beobachter hat über das berichtet. Dani, wie ist es im Sommer 2023 weitergegangen?
Im September haben Mitarbeitende quasi intern Alarm geschlagen und haben eine Gefährdungsmeldung eingereicht. Und das ist ein weitreichender Schritt. Mit einer Gefährdungsmeldung macht man eigentlich die Vorgesetzten darauf aufmerksam, dass Patienten gefährdet sind. Und es war, glaube ich, die Notfallstation, die wegen Unterbesetzung den Alarm geschlagen hat.
Und so eine Gefährdungsmeldung ist ja ein absoluter Notruf. Hat das Spital auf das reagiert? Also ich finde es verwunderlich, dass so viel passieren muss.
Es ist ein Notruf, weil es geht nicht nur in Anführungszeichen um die Gesundheit der Angestellten, sondern tatsächlich um die Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Es ist also ein weitreichender Schritt und es ist eigentlich ein cleverer Schritt, weil man tut dann eigentlich quasi den heissen Herdöpfel nach oben geben, oder? Und da kann man sagen, hört, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, jetzt könnt ihr euch nicht mehr aus der Verantwortung stellen, es ist das Problem ist jetzt benannt und es hat eine höhere Ebene eingenommen. Und das Spital hat dann reagiert, also hat dann gesagt, man nehme die Gefährdungsmeldung ernst und man würde personelle Massnahmen ergreifen. Das ist zumindest das, was sie uns oder dem Beobachter seinerzeit auf Anfrage gesagt haben. Ja, und speziell, wir haben es vorher schon ein bisschen gehabt, die Öffentlichkeit hat von dem wenig bis nichts gewusst. Also, und das ist so ein bisschen der Eindruck, ja, man versucht alles unter dem Deckel zu behalten, eigentlich in der ganzen Zeit. Und das ist auch in dieser Phase noch so gewesen.
Das Spital war aber in dieser Zeit in der Öffentlichkeit gewesen, 2024. Dort ging es um finanzielle Schwierigkeiten gegangen beim Spital oder bei der Trägerstiftung, besser gesagt. Was ist dort passiert, Dani?
Ja, es ist eine finanzielle Krise, kann man sagen, ist entstanden. Und das ist natürlich die Situation vom Spitalpersonal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es ist tatsächlich darum gegangen, kann das Spital überleben oder nicht. Es ist am Rand vom Ruin gestanden. Um einen Konkurs abwenden, haben die Gemeinden, die Standortgemeinden müssen Geld einschiessen. Es war eine sehr unruhige Zeit dort, mit Führungswechsel in der Geschäftsleitung, im Verwaltungsrat, auch in der Trägerschaft. Und man hat dann so ein bisschen, als Lösung für die Zukunft hat man präsentiert, dass man sich will quasi zusammenschliessen mit dem Kantonsspital Graubünden in Chur. Also quasi eine Fusion. Das ist der Plan gewesen, über das ist abgestimmt worden in allen Gemeinden und unterdessen ist das vom Tisch, weil nicht alle Gemeinden haben dem zugestimmt. Also die finanzielle Situation vom Spital Oberengadin bleibt angespannt.
Und die Situation der Angestellten auch. Das ist nämlich weitergegangen. Wir haben es vorher kurz angeschnitten. Die Interessengemeinschaft ist auf den Kanton zugegangen und durch das ist das Arbeitsinspektorat aktiv geworden und hat eine Untersuchung eingeleitet. Im Februar 2025 hat der Beobachter Bericht veröffentlicht und dort ist herausgekommen, dass zwischen 2022 und 2024 über 3000 Verstöße gegen das Arbeitsgesetz gefunden worden sind. Das ist extrem viel. Was sind das für Verstöße?
Wir haben das einer Expertin zur Beurteilung vorgelegt. Das ist Frau Sabine Steiger-Sackmann, Expertin für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, hat auch doziert. Und ich habe mit der schon über die mal zu tun gehabt. Das ist jetzt keine, die zum Überschwang neigt, aber sie war total schockiert. Sie hat das gravierende Missstände genannt. Es sind Überschreitungen von der Höchstarbeitszeit und von der Höchstgrenze von der Überzeit. Es sind fehlende Ruhezeiten und Ruhetage und eben die genannten Probleme mit Picke-Einsätzen, Nachtarbeitszeit. Also eigentlich das ganze Spektrum von Verstößen gegen das Arbeitsrecht und gegen die Vorschriften, die da auftaucht sind, eben in über 3000 Fällen, die dokumentiert sind. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar, die nicht dokumentiert wurden oder haben können werden. Und ja, die Expertin hat schon den Eindruck gehabt, die Führungs- und Arbeitskultur entspricht eindeutig nicht den gesetzlichen Anforderungen. Das ist eigentlich ein sehr klares und hartes Urteil. Es hat nur einen Fall zu nennen, eine Assistenzärztin, die praktisch durchgehend auf Bike war, hat einmal 32 Stunden am Stück gearbeitet. Und ich glaube, da braucht es wenig Fantasie, zum sagen, das ist gefährlich für Patientinnen und Patienten, wenn jemand derart übermüdet ist.
Ladina, wie ist es dir gegangen, wo du von diesen Berichten gehört hast? Die bestätigen ja eigentlich schwarz auf weiß, was ihr wollt mitteilen.
Ja, ganz klar. Man muss auch sagen, das Arbeitsgesetz macht es auch nicht einfach. Also manchmal haben sie, ich sage jetzt mal sakrosankt, Vorgaben, die man muss einhalten muss, die vielleicht in einem Regionalspital cleverer könnten interpretiert werden. Und auf die andere Seite haben sie so einen kaugummigrauen Bereich, wo man dann nicht weiss, wie es ist. Und das macht es nicht einfach. Nichtsdestotrotz gilt es da, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Tisch zu sitzen, um Modelle zu entwickeln. Und das haben wir ja auch gehabt. Wir haben ja für die verschiedenen Teams haben wir schon Arbeitsmodelle entwickelt. Wie kann man am besten das Arbeitsgesetz einhalten? Auch saisonal, oder? Es hat Teams, die sind saisonalen Schwankungen ausgesetzt, andere nicht. Und das sind sogar Pilotphasen durchgeführt worden und das ist dann einfach gestoppt worden. Das ist auch frustrierend. Was man muss sagen, ist, dass, wo der Dani gesagt hat, die Finanzen und der Bericht vom Arbeitsinspektor, das sind natürlich Fakten, die man dokumentieren kann, auf den Tisch legen. Aber Kultur in einem Betrieb, das ist das, was auf den Mitarbeiter im Alltag sehr schwer ist.
Und was mich überrascht, ich habe es vorher schon mal gesagt, also die 3 Jahre, das ist so ein langer Zeitraum, wo so wenig passiert ist, hat der Kanton keine Mittel, da irgendwie Sanktionen zu verhängen oder etwas zu machen, Dani?
Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, Sanktionen zu treffen. Das Arbeitsinspektorat Graubünden hat in dem Fall darauf verzichtet und sich darauf beschränkt, Fristen zu setzen. Frau Steiger-Sackmann, die wir vorher erwähnt haben, kritisiert das ein bisschen gar zahmes Vorgehen, wenn man halt in Kauf nimmt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch ihre Gesundheit gefährdet sind über sehr lange Zeit. Das Inspektorat argumentiert so, dass es, ja, sie findet es zielführender, Betrieb zu informieren und ihnen die nötige Zeit für Verbesserungen zu geben. Und das ist wahrscheinlich auch so in der Gesundheitsbranche, wir haben es gehört, das ist ein kompliziertes Konstrukt. So kurzfristige Korrekturen sind wahrscheinlich nicht per Sanktion einfach durchsetzbar. Die muss man sich ein bisschen erarbeiten. Und man kann auch, wie soll ich sagen, ein Spital im Gegensatz zu anderen Betrieben, da kann man nicht einfach schliessen.
Das ist kein Restaurant
und sagt, ihr eröffnet erst wieder, wenn es funktioniert, sondern meine, das ist ein Dienstleistungsbetrieb, wo die Gesundheit von der Bevölkerung, wo eigentlich denen zur Verfügung steht und denen irgendwo auch gehört. Es ist halt irgendwas Abwägen zwischen dem Gesundheitsschutz für die Arbeitnehmenden und der Gesundheitsversorgung von der Bevölkerung, wo man natürlich um jeden Preis muss aufrecht erhalten. Und ja, ich glaube, die Spitalleitung ist jetzt dran, die Massnahmen umzusetzen. Und sie sagen selber, es wird noch Monate dauern, bis man das korrigiert hat.
Was sind das für Massnahmen? Was machen sie jetzt?
Also, sie setzen darauf, dass die Arbeitseinsätze besser geplant werden. Ich glaube, sie setzen ein bisschen darauf, dass das bis jetzt dort nicht so gut gelaufen ist. Es gibt auch eine Software, wo das bis jetzt gemacht hat, die sich veraltet. Jetzt gibt es eine neue. Man kann sich natürlich fragen, ob man das allein mit besserer Einsatzplanung kann lösen. Also ich finde das sehr eine optimistische Annahme. Weil die Untersuchung hat ja eigentlich einen Bedarf, einen zusätzlichen Bedarf von 20 Vollzeitstellen ergeben und 15 davon nur, damit man das Arbeitsgesetz einhalten kann. Also ich glaube, das zeigt, wie gross die Problematik ist. Und ja, zusätzliche Stellen, das kostet Geld. Jetzt sind wir wieder bei der Thematik, die man vorher gesehen hat. Da kommen sich die zwei Sachen, Finanznot und der Bedarf an Personal, kommen sich dort in den Weg.
Ladina, du bist so ein bisschen am Stirn runzeln. Was denkst du über das?
Also, dass man eine Software in einem Spital hat, wo Arbeitspläne gesetzeskonform kann planen, das ist so. Also, das kann man eine easy Excel-Tabelle nehmen und ich weiss, dass das Spital Oberengadin über die nötigen Programm verfügt. Da lässt das Fachwissen von der Führung von der Personalabteilung eigentlich, das ist die Lücke, oder? Es ist ja nicht nur das Arbeitsgesetz selber, sondern andere Gesetzesverstöße, die man gemacht hat, wo auch Leute rechtlich gegen den eigenen Arbeitgeber vorgegangen sind und immer noch vorgehen. Also dort fehlt meiner Ansicht nach, oder hat gefehlt, das muss man jetzt auch sagen, Entschuldigung, hat gefehlt Fachwissen und auch, dass man mit Mitarbeitern zusammensitzt. Und es ist richtig, wenn Stellen gesprochen werden, müssen sie auch besetzt werden, dass die Fachkompetenz oder die Fachkraft kann arbeiten kann. Wenn man aber die Stellen besetzt mit Freelancern, die 2,5 Mal mehr Lohn überkommen pro Monat als ein Festangestellter, der im Engadin wohnt, der Steuer zahlt, der auch Ämtli übernimmt in einem Team und nicht nach dem Dienst wieder abreist, der Kinder in der Schule hat, sich vielleicht noch ein bisschen politisch engagiert. Das muss man herkriegen, oder? Und die haben sie vergrault. Das ist es. Das ist das Teure. Und wenn man mal die Personalkosten aufzetteln, sage ich mal, für Mitarbeiter, die fest sind und Freelancer, dann kann man sich dann da auch einen grossen Posten Finanzen sicher sparen, wenn man dort für Festangestellte einstellen.
Sehr gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Monaten oder Jahren. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort an, wo andere wegschauen und wir arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Ladina, du bist in diesem Jahr für den Prix Courage vom Beobachter nominiert. Vielleicht müssen wir noch schnell klären, was das überhaupt ist. Dani, übernimmst du?
Ja, der Prix Courage wird vom Beobachter seit über 20 Jahren verliehen, jedes Jahr. Da geht es an inspirierende Menschen, die unerschrocken handeln, mutig sind, couragiert vorgehen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, sie stellen das Wohl von anderen über das eigene Wohl. Und ich glaube, da haben wir ein Beispiel am Tisch, wo das zutrifft, auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit. Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Mut. Und zum Vorgehen, wir tun alle Nominationen werden ausgeschrieben jetzt im Verlauf vom Sommer, werden dann zusammengetragen und dann kann das Publikum, also unsere Leserschaft, kann bestimmen, die besten drei oder die ihnen am besten gefallen. Das sind ja nicht die besten überhaupt, sondern einfach die am besten ankommen bei den Leuten. Und dann gibt es eine Jury, die aus diesen drei dann die Gewinnerin oder den Gewinner vom Prix Courage auswählt.
Wir haben jetzt schon eine Weile mit der Ladina geredet und erfahren, was sie Mutiges gemacht hat. Aber kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Gründe sind für diese Nomination?
Ja, ich finde, die Ladina hätte sich wegducken oder die Missstände ignorieren, so ein bisschen nach dem Motto, mir geht's gut, ich habe einen Job. Das hat sie nicht gemacht. Das hast du einfach mit deinem Gewissen und auch mit deiner ärztlichen Ethik, so wie ich das kennengelernt habe, einfach nicht können vereinbaren, das nicht mehr mittragen. Und sie hat sich gewehrt, zuerst intern, dann öffentlich, zum Bewegung in die Sache zu bringen. Und zwar der Sache zu lieben und nicht sich selber zu lieben. Und das ist auch rückblickend gelungen, oder es geht zumindest, entwickelt sich in die richtige Richtung. Und sie hat, das haben wir gehört ganz im Intro, sie hat ein persönliches Opfer gebracht, eigentlich eine Stelle aufgegeben, wo Herzblut drin war und hast du irgendwo durch ein Risiko ausgesetzt, deinen guten Ruf als Ärztin zu verlieren? Ich glaube, wenn man so öffentlich ein bisschen als Unruhestifterin bezeichnet wird, das ist nicht angenehm. Und das sind so die Faktoren gewesen, wo uns dazu bewogen haben. Doch, da hat jemand couragiert gehandelt und auch in einem Themenfeld, wo gesellschaftlich wirklich relevant ist. Zustände in der Gesundheitsversorgung, das geht uns alle an. Man merkt es spätestens, wenn wir mal selber in einem Spital sind. Dort muss es einfach geigen. Und wenn sich jemand dafür einsetzt, dass es besser geigt, dann finden wir das sehr auszeichnungswürdig.
Aber es geht ja auch nicht nur ums Oberengadin, sondern um die ganze Gesundheitsbranche.
Ja, das ist immer auch noch ein wichtiger Faktor. Also repräsentiert das Problem eins über den Einzelfall raus. Und das ist da der Fall. Und ich habe noch ein Quote von Pierre-André Wagner, der ist vom Berufsverband der Pflegenden, habe ich noch interessant gefunden. Er hat ein bisschen über Zustände in der Gesundheitsbranche geredet und er sagt, es gibt ein Klima von Angst, das in vielen Spitälern kultiviert wird. Und darum ist gerade dort organisierter Protest ist sehr, sehr selten. Von dort her hat das noch schön gesagt, für mich sind Ladina und die übrigen Leute von Samad sind Heldinnen.
Die Kündigung und Freistellung, das ist jetzt 2 Jahre her. Was hat sich seither bei dir da, Ladina?
Also ich würde mal sagen, ich bin da nicht allein gewesen, gell?
Die Interessengemeinschaft?
Ja, also und ich habe auch nicht allein gekündigt. Also da haben 40 Leute, Fachleute auf mittlerem und oberem Kader mitgemacht. Klar bin ich von Anfang dabei und klar ist die IG-Idee durch mich initiiert worden. Aber das ist nicht möglich allein. Das muss man ganz klar sehen. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, dass es giegt auf einer Notfallstation, da hat es noch tagtäglich Leute, die unter diesen Arbeitsbedingungen das Beste geben für Patientinnen und Patienten. Und das muss man auch mal sehen, oder? Dass die das differenzieren können, das Persönliche, Interne und die Fachkompetenz. Und denen muss man eigentlich ein Kränzchen widmen. Dass ich mich für den Prix Courage herstelle, ja, aber das ist wirklich Manpower dahinter.
Man kann vielleicht auch sagen, wir haben dich ein bisschen überreden müssen, dass du dein Gesicht hinhebst für die Bewegung.
Ja, die Bewegung ist mir wichtig und ich habe am zweiten Tag gesagt, als ich gesehen habe, wow, das stößt auf Interesse, die IG muss national werden, wir haben keine Gewerkschaft und das ist wahrscheinlich eins Problem, das Wort habe ich nicht so gern, aber eins von den Hürden, die wir nehmen müssen, dass Ärzte, Pflegende, Hebammen, Sekretärinnen, alle technischen Dienste, alle, die so eine Infrastruktur erst möglich machen, und da braucht es auch Fachkompetenz vom technischen Dienst und vom Koch und von allen, dass die miteinander zusammenstehen. Das ist das Verzettelte in den eigenen Berufsverbänden, vielleicht ein Verzetteln von Power. Und das haben wir reingebracht. Man muss auch sagen, die IG haben wir gegründet, weil wir haben keine Personalkommission gehabt. Wir sind im grössten Betrieb im Engadin über 500 Stellen und haben keine Personalkommission gehabt. Nicht wirklich Fachkompetenz im HR. Und darum haben wir das gemacht.
Und die IG gibt es ja immer noch.
Ja.
Genau. Und du hast vorhin gesagt, dass sie sollte national werden, eben weil es Spitäler in der ganzen Schweiz betrifft. Gibt es da Bestrebungen, das so auszubauen?
Ja, also wir haben diesen Sommer, wenn wir strategisch überlegen, wie geht es weiter, wir haben natürlich juristischen Support, HR-Support, Kommunikation, all das, neben, sage ich mal, rund ums Bett Leute in der IG drin. Und da ist der Sommer da, um sich zu finden, wo gehen wir her. Und ja, wir wollen den Prix Courage jetzt auch gewinnen, um den Courage weiterzunehmen und vielleicht in anderen Spitälern gut zu bewegen. Und ohne Streik, das ist uns ganz am Anfang wichtig gewesen, oder? Dass wir kompetent, nachhaltig redet mit den Leuten und verbessert.
Weil der Streik schadet den Patientinnen und den Patienten.
Ja, und es ist ein Eintagesfliegen, das mehr zerstört als gut macht. Das habe ich immer gedacht.
Toni?
Ich glaube gerade zum Anschluss, es braucht Vorbilder bei allem und bei dem glaube ich gerade auch. Dass der Herr Wagner, den ich vorher erwähnt habe, vom Berufsverband, der sagt das auch. Das kann eine Inspiration sein, wo schweizweit könnte Nachfolgeorganisationen finden, weil die Leute jetzt vom Oberengadin zeigen. Also zusammen, wenn man zusammen am gleichen Strick zieht, zusammen versucht, etwas zu bewegen, dann so gelingen die Lösungen. Und das ist, finde ich, eben eine Botschaft, die über den Einzelfall ausstrahlt in dieser Branche.
Sehr inspirierend. Ich komme, wenn ich darf, vielleicht gleich nochmal schnell von der IG zu dir als Person. Wie geht es denn dir heute? Was hast du gemacht seit dieser Kündigung?
mich besser kennengelernt. Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Was will ich nicht? Ich habe super Freunde und Familie, sonst würde ich sagen, kann das auch ungut enden. Ich habe entschieden, ich will in Engadin bleiben. Das ist das Tal für mich. Ich will Ärztin bleiben. Und somit habe ich mich selbstständig gemacht. Habe zuerst gedacht, ich bin allein. Und da sind viele gefolgt. Und jetzt,
vom alten Arbeitsort.
Vom alten Arbeitsort, genau. Und auch Leute, die die Philosophie unterstützen. Mir geht's gut. Ich bin stolz, dass ich heute hier vertreten und einen Power drin kriege. Weiss ehrlich gesagt noch nicht, wie man das denn national macht. Also da kann man uns gerne helfen. Und will das weiterverfolgen. Weil das Gesundheitswesen, das wissen wir alle, wenn wir keine Gesundheit mehr haben, kannst du nicht leisten. Es geht nicht. Und somit ist das die wichtigste Ressource und es ist eine endliche Ressource, die wir haben. Und zu arbeiten in diesem Bereich ist für mich immer noch der schönste Job.
Und dass der ehemalige Arbeitskollege, Arbeitgeber noch begegnet in diesem engen Tal, macht dir das nicht aus? Hast du das hinter dir lassen?
Ja, gell, also mit den Mitarbeitern hatte ich ja kein Problem gehabt. Also das sind wenige Personen, die auch das Tal verlassen haben oder das noch machen werden. Andere, wo ich nicht unterstelle, dass sie jemals etwas Böses gemacht haben. Ich tue Taten beurteilen und auch verurteilen, aber nicht Menschen. Das ist mir ganz wichtig. Und dann kann man auch wieder an den Tisch sitzen und einen Dialog machen. Und nur so kommen wir weiter. Und ich weiss, dass das ganze Gesundheitswesen mit dem Fachkräftemangel, Arbeitsgesetz, Guideline einhalten und so weiter. Ich habe ja das alles durchgemacht. Das ist ein Spagat. Und den soll ich aber nicht zerrissen.
Ja, ich wollte noch erzählen, wir haben uns ja getroffen in Samaden und ein bisschen geschwätzt in dieser Chiesa Sana, wo überhaupt nicht aussieht wie ein Gesundheitszentrum übrigens, sehr viel Holz, sehr hell, sehr angenehm. Und dort hast du einen Satz gesagt, den mich eigentlich schon noch beeindruckt hat. Du hast gesagt, wir sind nie gegen jemanden, wir sind auch nicht gegen Personen, sondern wir sind für etwas. Wir sind dafür, dass man die Strukturen ändert. Und das habe ich so als generelle Einstellung von dieser IG und von dir selber, hat mich das beeindruckt und das deckt sich jetzt auch mit dem Gespräch, das wir jetzt gehabt haben.
Ja, und gell, in einem Peripheriespital muss man auch schauen, die Struktur oben rein. Das sind, bei uns ist das ein Stiftungsrat, Vertreter der Gemeinden, die Laien sind, wo denen Verwaltungsrat wählen und dann Geschäftsleitung. Da ist per se das in Frage zu stellen. Ist das richtig? Oder? Müssen dort nicht mehr Fachkompetenz rein? Die Frage ist dann wieder, klar, das wäre gut, aber wie machen wir das? Du hast nicht in jeder Gemeinde wirklich eine Fachkompetenz. Das Tal ist klein. Nichtsdestotrotz miteinander tun wir unsere Patientinnen, Patienten, Bewohner und Klienten versorgen. Also ein Equilibrium müssen wir dort schon herkriegen.
Ich glaube, es gibt noch einiges zu tun für die IG und auch national. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und verfolgen es sicher auch vom Beobachter aus. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Das war Beobachter Radar mit Ladina Christoffel, Dani Benz und mir, Jasmin Hilbling. Wer den Artikel zum Podcast lesen möchte oder mehr über Prix Courage vom Beobachter erfahren will, findet alle Links in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bis bald.